Wir wollen uns im dritten Kapitel unseres dritten Semesters mit dem wichtigsten Teil beschäftigen, den wir haben, und zwar mit der Fragestellung, wie erreichen wir das Ziel der Ökonomen, nämlich ein möglichst lang andauerndes, konstantes Marktgleichgewicht. Selbst wenn am Anfang vielleicht ein Marktungleichgewicht herrschen würde, wie kommen wir dann möglichst schnell wieder in das Gleichgewicht zurück? Nochmal der Hintergrund aus dem zweiten Teil. Wir haben bei den Theorien, die wir uns jetzt anschauen werden, beim klassischen Modell auf der einen Seite, beim keynesianischen Modell auf der anderen Seite, keine großen Überlegungen, wie denn nun diese Abweichungen vom Gleichgewicht zustande kommen. Die werden einfach, ja, beurteilt als etwas, das kommt halt vor, ja, das ist ein exogenes Moment, da lässt sich nichts dagegen machen, damit muss man leben, und das ist so diese Grundhaltung, dass also für die Entstehung des Ungleichgewichtes keine wirkliche Erklärung da ist, sondern man nimmt es als gegeben hin mit einem gewissen bedauernden Schulterzucken und überlegt sich dann, ja, wie geht denn jetzt die Reise von dort weg in Richtung dem Marktgleichgewicht? Und diese Reisen, die wollen wir uns anschauen, das wollen wir lernen zu verstehen in diesem Kapitel. Warum ist das so wichtig für das gesamte restliche Studium, insbesondere für das fünfte Semester? Wir werden uns immer wieder anschauen, dass politisch gestritten wird über die richtigen Lösungen für die Probleme, die in der Wirtschaft existieren. Und da werden wir immer wieder darauf stoßen, dass die einen sagen, ja, man muss mehr auf die Märkte vertrauen, dass die anderen sagen, man muss stärker den Staat in die Pflicht nehmen, der muss hier intervenieren. Und diesen Unterschied, warum diese unterschiedlichen Sichtweisen bestehen, was sie denn glauben, warum ihre Sichtweise hilft und dergleichen mehr, das ist das, was wir in diesem Kapitel beleuchten. Schauen wir mal als erstes auf die Märkte, die beteiligt sind an unserem Modell. Zuerst wollen wir so ein paar Begriffe nochmal wiederholen bzw. einführen und damit verbundene Sachverhalte, und dann werden wir uns in die einzelnen Theorien hineinbegeben. Nachdem wir im Präsentationsmodus sind, sollten Sie als erstes den Hinweis haben, dass auf dieser Folie alles, was blau geschrieben ist, die Haushalte betrifft. Alles, was grün geschrieben ist, betrifft die Unternehmen. Als erstes führen wir ein den Kapitalmarkt. Wir werden nachher feststellen, dass das der wichtigste Markt in unserem ganzen Modell ist, weil der darüber bestimmt, ob wir ein Wohlfahrtsmaximum haben oder nicht. Was ereignet sich auf dem Kapitalmarkt? Da wird angeboten die Ersparnis seitens der privaten Haushalte. Sie erinnern sich, dass wir ja gesagt hatten, dass nur die privaten Haushalte sparen, also können auch nur sie hier Ersparnis anbieten. Und dann haben wir die Nachfrage der Unternehmen nach Krediten, und zwar Kredite für Investitionsgüterkäufe. Auch hier bitte in Erinnerung behalten, das, was wir im ersten Teil schon gesagt hatten, bei diesem Wirtschaftskreislauf. Wir schauen uns ausschließlich deshalb hier nur diese Investitionsgüterkredite auf, weil der Bedarf an sonstigen Krediten in den meisten Fällen im Jahresmittel gleich Null ist. So, für die Ersparnis bekommt man und für die Investitionsgüterkredite zahlt man einen Zinssatz, und der ist klein i. Hier sehen wir schon, die Sparer können nur dann einen Zins bekommen, wenn die Unternehmen für die Investitionsgüterkredite einen Zins bezahlen. Ansonsten erhalten Sie keine Entschädigung für das Sparen. Als nächstes wollen wir uns den Arbeitsmarkt anschauen. Da haben wir zunächst einmal die Beschäftigungsmenge, die auf dem Markt angeboten und nachgefragt wird. Ich habe jetzt hier die englische Abkürzung verwendet, weil sie in zahlreichen Lehrbüchern so drin ist. Auf dem deutschen Lehrbuchmarkt werden teilweise dann auch deutsche Abkürzungen eingeführt mit A wie Arbeit oder so etwas. Auch das ist kein Problem. Die Beschäftigungsmenge abgekürzt mit N, weil wir das als Number of Workers oder Number of Hours Worked angeben. Und dann haben wir die Beschäftigungsmenge, die nachgefragt wird. Das ist mit einem D für Demand gekennzeichnet und die Nachfrage kommt von den Unternehmen, denn anbieten tun die Arbeitskraft die privaten Haushalte. Bitte daran denken, wir operieren hier mit der Arbeitskraft, nicht mit den Arbeitsplätzen. Deswegen also Nachfrage von den Unternehmen, Angebot von den privaten Haushalten. Als Entschädigung für die gearbeiteten Stunden wird ein Lohnsatz bezahlt. Den können wir als Stundenlohn interpretieren oder ja, man könnte auch irgendwelche anderen Interpretationen machen, aber zu dieser Beschäftigungsmenge als Number of Hours Worked, da passt natürlich am besten der Stundenlohn dazu, und zwar zunächst einmal nominal, der ist abgekürzt mit einem kleinen W, und dann können wir auch noch den realen Lohn uns anschauen. Der reale Lohn, das ist das, was ich mir kaufen kann von der Arbeitszeit, die ich da reinstecke. Wir werden uns diese Geschichte mit dem Reallohn auf der nächsten Folie mal etwas genauer zu Gemüte führen. Wo es ein Reallohn gibt, da gibt es auch ein Realeinkommen. Also das, was ich mir leisten kann an Güternachfrage mit meinem Einkommen. Dieses Realeinkommen, das bezeichnen wir mit einem Y, kommend vom englischen Yield. Und wir können das auf das Nominaleinkommen umrechnen, indem wir es mit dem Preisniveau groß P multiplizieren. Bitte aufpassen, manchmal taucht auch mal ein kleines P auf. Das ist der Einzelpreis einer Ware. Groß P ist ein Preisniveau. Das müssen wir so ähnlich verstehen, wie ihr das vielleicht aus der Schule noch kennt, mit einem Vektor, mit einem n-dimensionalen Vektor. Und jede dieser Vektordimensionen ist der Produktpreis für ein einzelnes Gut. Und dieser Gesamtvektor ist dann also unser Preisniveau. Ja, dann hatten wir gesagt, es geht darum, dass wir hier ein Gleichgewicht erreichen wollen und wie wir da hinkommen. Dieses Gleichgewicht, das soll bitte schön auf dem Gütermarkt sein, damit wir da unser Wohlfahrtsmaximum haben. Und deswegen brauchen wir natürlich den Gütermarkt. Und hier müssen wir uns jetzt wieder zurückerinnern an das, was wir im ersten Teil gelernt haben, nämlich, dass der Wert der erzeugten Güter gleich dem Wert des Einkommens ist. Und deswegen wird es jetzt nicht mehr überraschen, dass wir für das Einkommen einerseits und die Gütermenge der erzeugten Güter andererseits die gleiche Basis nehmen, nämlich diese Abkürzung Y. Das kann halt einmal ein Geldertrag sein, das kann auch mal ein Güterertrag sein. Wir brauchen das hier in dieser Güterqualifizierung. Deswegen ja auch dieses Realeinkommen als das, was ich mir an Gütern leisten kann. So, und auf diesem Gütermarkt haben wir auch ein Angebot, das kommt von den Unternehmen, und eine Nachfrage, die teilt sich auf in einen Teil blau, der Konsum von den privaten Haushalten, und grün die Investitionsgüternachfrage der Unternehmen. Bitte habt es nochmal im Hinterkopf. Konsum ist zugeordnet allein den privaten und öffentlichen Haushalten. Hier klammern wir vorerst den Staat aus. Dann haben wir zum Zweiten die Investitionsgüternachfrage der Unternehmen. Da ist es und auch des Staates, sofern wir ihn berücksichtigen würden, hier die privaten Haushalte investieren nicht, die Unternehmen konsumieren nicht, deswegen hier diese klare Zuordnung. Ja, und dann haben wir schon erwähnt, den Staat gibt es auch. Der ist vertreten einmal durch die Staatsausgaben, wie schon erwähnt, die können konsumtiver oder investiver Natur sein. Das Ganze muss er finanzieren, dazu kann er Steuern erheben, die haben wir abgekürzt mit T wie Tax. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, dass sich der Staat verschulden kann, deswegen die Abkürzung D wie Debt für diese Staatsschulden. Wenn er das macht, muss er dafür natürlich auch einen Zinssatz zahlen. Ja, jetzt wollen wir als Nächstes noch mal kurz darauf schauen mit diesem Reallohn, Realeinkommen und so weiter. Da habe ich euch jetzt mal aus einem Büchlein, ich weiß nicht, ob ihr das noch bekommt, der Roman Macher hat das früher immer bestellt für seine Studenten, Deutschland in Zahlen. Ein sehr, sehr schönes, sehr gutes statistisches Werk, das jährlich neu erscheint, gratis zu bekommen ist und viele hilfreiche Statistiken birgt. Es ist veröffentlicht von einem arbeitgeberfreundlichen Verband. Das macht die Statistiken deshalb nicht falsch. Aber man muss natürlich so ein bisschen sehen, dass beim Hintergrund der Statistiken, dass hier schon auch das akzentuiert wird, was die Position der Arbeitgeber verkauft. Was haben wir hier? Hier haben wir jetzt eine Übersicht, wie viele Stunden musste jemand 1960, 1991, 2019 arbeiten, oder wie viele Minuten, wenn er den Durchschnittslohn verdient, um sich bestimmte Güter in einer bestimmten Menge leisten zu können. Ich habe mal drei Kategorien rausgegriffen. Rindfleisch zum Kochen, Speisekartoffeln und die Tageszeitung. Was können wir hier sehen? Bei Rindfleisch zum Kochen, da haben wir dann die erste Angabe für 1960, da musste man für ein Kilo etwas über 2 Stunden arbeiten. Ja, und dann seht ihr, von 1991 musste man dafür nur noch eine gute halbe Stunde arbeiten. Und jetzt nochmal 3 Minuten weniger. Das ist also diese Tendenz zum billigen Fleisch, die wir hier haben, die natürlich auch begünstigt, dass wir deutlich mehr konsumieren, als wir das im Jahr 1960 gemacht hätten. Damals gab es immer noch diese Geschichte vom Sonntagsbraten und das bedeutete halt nichts anderes, als dass unter der Woche billiger gekocht wurde, egal was es war. Aber wirklich gutes, hochwertiges Fleisch gab es halt dann am Sonntag. Dann haben wir die Speisekartoffeln. 2,5 Kilo musste man erstmal 17 Minuten dafür arbeiten, dann 10 Minuten und siehe da, jetzt ist es sogar wieder angestiegen auf 12 Minuten, die man dafür arbeiten muss. Also es scheint zumindest jetzt am Ende der Nahrungsmittelkette nicht eine ganz einheitliche Bewegung nach unten zu geben, sondern am Ende der Nahrungskette geht es manchmal auch ein bisschen hoch. Wobei man eines dabei sehen muss, dieser Preisanstieg ist auch zurückzuführen auf die klimatischen Bedingungen, dass in 2019 durch Dürre in vielen Bereichen, die auch schon 2018 in manchen Regionen angefangen hat, die Ernte kleiner ausgefallen ist als in früheren Jahren. Sonst würden wir das so vielleicht nicht sehen. Dann lasst uns noch mal runterschauen zur Tageszeitung. Da musste man 1960 eine Stunde 40 dafür arbeiten, sich einen Monat lang ein solches Abonnement leisten zu können. Dann 1991 eine Stunde und 11 Minuten und jetzt 2 Stunden und 3 Minuten. Das ist also ganz deutlich nach oben gegangen. Und da können wir uns mal die Frage stellen, warum ist denn sowas in dieser Art und Weise da? Wir sehen hier zum Beispiel auch unterschiedliche Rationalisierungsmethoden. Die Rinderhaltung ist extrem stark rationalisiert worden, dadurch, dass man Hochleistungsrinder hergezüchtet hat und auf einer viel relativ kleineren Fläche mehr Rinderbestockung hatte. Und das macht es möglich, entsprechend billig zu produzieren. Bei der Tageszeitung ist immer noch der teuerste Teil der Redakteur, der will mehr verdienen. Man hat zwar in der Druckerei einiges einsparen können, was diesen Preisverfall erklärt, von 1960 1 Stunde 39 auf 1991 1 Stunde 11. Das waren hauptsächlich die deutliche Reduzierung der Druckkosten, dadurch, dass man keine Setzereien mehr hatte, sondern die Artikel direkt aus dem Computer des Redakteurs in die Belichtung gegangen sind für den Druck. Aber seither ist eigentlich jetzt auf der Technikseite nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Und das heißt nichts anderes, als dass die Lohnkosten immer höher drucken. Und dazu kommt natürlich noch, dass die Abonnementzahlen der Tageszeitungen in den letzten Jahren ganz, ganz deutlich runtergegangen sind. 30-40% Reduzierung der Abonnementquote ist da nichts Besonderes. Und das schlägt sich hier natürlich auch ganz stark nieder. Wenn wir nochmal das Thema Rationalisierung bisschen im Kontext sehen wollen, dann lasst uns doch da mal in den nächsten Absatz unterhalb der Speisekartoffeln sowas gehen. Herrenanzug, Damenkleid. Schauen wir doch mal auf das Damenkleid. Für ein Kleid musste 1960 gearbeitet werden, 26 Stunden. 1991 noch 9 Stunden, jetzt nur noch 4 oder sagen wir besser 5 Stunden. Warum das? Hier haben wir einerseits natürlich eine Rationalisierung in der Produktion. Auf der anderen Seite haben wir hier aber auch eine Verschiebung des Produktionsortes. Dieser Produktionsort ist jetzt nach China gewandert oder Vietnam oder wo auch anders auf der Welt es besonders billig ist zu produzieren. Und diese besondere Billigkeit der Produktion schlägt sich eben nieder darin, dass Kleider von etwas, das man versuchte zu erhalten, aufzubewahren und so weiter, dass das mittlerweile zu einem Wegwerfgut geworden ist. Und dieses Wegwerfgut, das will man halt hier billig kaufen und auf Qualität kommt es nicht mehr so an. Ja, wo früher man gesagt hat, ja, eine Nahtzugabe ist wichtig, damit man das Kleid auch rauslassen kann. Wenn sich die Körperformen etwas verändern, dann sagt man heutzutage, das schmeißt man halt weg und kauft ein neues. Oder wo man früher gesagt hat, ja, das Kleid werde ich jetzt mehrere Jahre anziehen, ich suche mir vielleicht nicht so ganz das topmodische Design, da sagt man jetzt, das muss aber aus der allerletzten Zara oder H&M-Kollektion oder sonst was sein. Und wo man früher gesagt hat, ja, wie gut ist das denn waschbar, da geht man jetzt davon aus, dass das in der Waschmaschine sowieso in kürzester Zeit kaputt geht und nicht länger als eine Saison getragen wird, sodass das also keine große Rolle spielt, wie gut diese Stoffe sind und so etwas. Das führt dazu, dass Kleidung einer der am stärksten die Umwelt belastenden Produktionsprozesse ist. Aber wir sind halt immer noch unterwegs mit diesem Geiz ist geil und geben nichts aus für die Klamotten. Wie habe ich neulich mal gelesen, das fand ich ganz bedenkenswert, wir dürften uns eigentlich nicht fragen, warum Kleidung so teuer ist in manchen Läden, sondern wir müssten uns eher fragen, warum sie in den anderen so billig ist. Wie kann es eigentlich sein, dass ich etwas so billig machen kann? Was wird da alles nach unten gedrückt, um das so billig verfügbar zu machen? Ja, lasst uns nochmal rekapitulieren die Ziele der Theorien auf der Folie 4. beziehungsweise eigentlich muss man sagen, das Ziel der Theorien. Denn sie haben beide dasselbe. Sie wollen, dass wir möglichst dauerhaft auf dem Wohlfahrtsmaximum sind. Dass wir möglichst wenig Wohlfahrtsverluste haben. Und das bedeutet, wir müssen eigentlich ständig schauen, sind wir im Marktgleichgewicht auf dem Gütermarkt oder nicht. Wenn wir es nicht sind, müssen wir schleunigst zurückkehren. Und das ist dann der Punkt, wo sie streiten, wie ist es mit diesem Zurückkehren? Die einen, die Marktoptimisten, das haben wir uns schon überlegt, setzen darauf, dass diese Rückkehr automatisch erfolgt, dass der Markt es selber bewerkstelligt. Die anderen, die Marktpessimisten, setzen darauf, dass hier eine externe Intervention nötig ist durch den Staat, weil der Markt eben diese Rücksetzung nicht macht. Und das überlegen wir uns jetzt einfach nochmal systematischer für die beiden grundlegenden Modelle, klassisches, je nachdem, wann man die Neoklassik zeitlich einordnet, auch neoklassisches Modell oder dann das keynesianische Modell.